Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Immer noch in der Frauenserie. Wir sind ja jetzt schon etwas fortgeschritten im Mittelteil der Thematik. Und zwar bei einem sehr persönlich Lieblingsthema, nämlich rund um Beziehungen. Aber ich werde gar nicht so viel vorgreifen. Ihr habt es ja im Titel und in den Shownotes wahrscheinlich schon gelesen. Aber wir werden heute einige interessante Themen besprechen. Und zwar habe ich einen Gast aufgetrieben. Ich habe ja, nachdem ich so unser Feld von Homöopathen so ein bisschen aufgegleist hatte, wen ich wo haben wollte, habe ich gedacht, diesmal hätte ich gerne in der Reihe ein paar Nicht-Homöopathen dabei. Und ich habe die meisten Leute, das habt ihr auch schon gehört, die sind über LinkedIn dazu gekommen. Jenny nicht. Jenny habe ich auf Instagram aufgegabelt. Habe sie einfach ganz frech angeschrieben und sie hat ganz frech zurückgeschrieben und das hat super funktioniert und von Anfang an harmoniert, dass ich dachte, das ist perfekt. Genau die hätte ich gerne im Podcast und über Beziehung reden. Das werdet ihr dann sie jetzt auch kennenlernen. Deshalb werde ich gar nicht viel vorgreifen. Erstmal sagen, hallo, herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir, Marvin. Ich freue mich total, dass du mich gefunden hast. Und Social Media macht es möglich, dass man sogar Menschen findet, die irgendwo am anderen Ende der Welt, mitten im Dschungel, im Regenwald leben, wo sie von keinem Menschen sonst gefunden werden können. Also ich bin in Costa Rica, jetzt dann im Sommer werden es 4 Jahre schon, bin ausgewandert im Anschluss an die Pandemie, weil mir diese ganze Restriktion der Freiheiten und der Einfluss von der Politik auf die Gesundheit einfach zu viel wurde. Das war die eine Geschichte. Und die andere war, dass ich einfach das nicht mehr als den besten Ort für das Aufwachsen von meiner Tochter gesehen habe. Dass diese ganze, ja, dieses Leben wurde für mich immer enger dort. Ich komme ursprünglich aus der Pharmaindustrie, habe dort 12 Jahre lang hoch erfolgreich im Bereich von klinischen Studien, völliges Gegenteil von dem, was ihr macht, gearbeitet, bin aber auch immer schon sehr spirituell gewesen, konnte das irgendwann nicht mehr richtig mit mir vereinbaren und habe dann einfach eine 180-Grad-Wendung vollzogen und habe hier in Costa Rica vollständig neu angefangen und dann einfach über mehrere Zwischenschritte so immer mehr mich getraut, Content zu produzieren und Menschen zu unterstützen im Bereich von dem Bereich, der mir am meisten am Herzen liegt, persönlich, und das sind Beziehungen. Ich habe zwar einen Doktortitel, aber der ist aus der Arzneimittelforschung und aus der Hämatologie und aus der Onkologie entstanden. Die Leute denken immer, ich bin Psychologin, aber meine Leidenschaft für Beziehungen, die kommt einfach aus meiner eigenen Geschichte und dem, was ich gelernt habe auf die harte Tour über viele Jahre. Und das weitergeben zu dürfen an Menschen und diese Reichweite auch zu haben und den Impact zu erleben, den das im Leben von Menschen hat, weil für mich Beziehungen einfach die Grundlage sind für ein erfülltes oder glückliches Leben. Wer da Probleme hat, der kann meines Erachtens nicht wirklich vollständig am Maximum seines Potenzials sein Leben gestalten. Das ist meine Überzeugung. Genau, in
Ja, du
Kürze.
steigst auch schon genauso ein, warum ich dich eingeladen habe, ne? Weil ich genau diese direkte Sache, wir kommen direkt zum Point, wir kommen direkt auf den Kern, das hat mich sehr beeindruckt und gerade auch abgeholt. Deshalb habe ich gedacht, oh super, wenn die bereit wäre zu sprechen, dann haben wir ein paar klare Statements. Das hast du schön vorgelegt, bevor ich das überhaupt eingeleitet habe. Das ist fantastisch. Also fließt man da genau mit. So, magst du ein bisschen persönliche Sachen teilen, dass wir dich erst ein bisschen kennenlernen, bevor wir dann noch ein bisschen diskutieren über Beziehungsthemen? Das ist ja auch gut, haben wir heute einen Mann dabei. Dann kann ich ein bisschen gegenhalten.
Ja, auf jeden Fall.
aber ich habe gesehen in dein Reel zum Beispiel, dass du ja das Männliche und die Themen immer sehr mit einbeziehst. Deshalb werden wir natürlich heute schon hauptsächlich zu und mit und über Frauen reden wollen, und das natürlich das Thema dieser Serie ist. Aber bei Beziehung können wir den Mann natürlich auch nicht ausklammern. Also das geht dann auch nicht, sonst haben wir ja nur die Hälfte angeschaut. Insofern, was magst du in dem Kontext von Beziehung oder wie bist du darauf gekommen, dass das so ein leidenschaftliches Thema von dir geworden ist? Was kannst du da noch teilen für uns?
Also, ich bin aufgewachsen also ganz viele Menschen, die ja sehr weit sind und sehr einen großen Impact im Leben von anderen Leuten haben, die haben traumatische Sachen in ihrem Leben erlebt. Also es steckt ja oft eine richtige Dramatik dahinter und Schlagwörter, die ich jetzt gar nicht hier so einbringen möchte. Bei mir war das gar nicht so. Also eigentlich könnte man sagen, dass ich von außen betrachtet eine sehr behütete Kindheit hatte, aber trotzdem diesen total starken Schmerzpunkt, dass ich keinerlei gesunde Beziehung vorgelebt bekommen habe. Also ich bin aufgewachsen, also meine Mutter und mein Vater, die waren irgendwie, ohne das werten zu wollen, es war einfach eine andere Zeit damals. Heute haben wir Zeit für Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben diese ganzen wirtschaftlichen Druck nicht mehr, den wir damals hatten. Damals ging es wirklich, es war ja Nachkriegsgeschichte auch, da ging es ums Überleben. Da ging es nicht um, jetzt werde ich die beste Version meines Selbst. Da ging es einfach noch um andere Sachen. Deswegen werte ich das gar nicht so stark. Aber meine Eltern, also wenn man sich die heute so anschaut, würde man nicht denken, dass das Sinn macht, dass die überhaupt heiraten. Also die hatten eine unterschiedliche Vorstellung von Nähe, wie sie gelebt werden soll. Die haben sich selber nicht so richtig verstanden, wo ihre Grenzen sind, wo höre ich auf, wo fährt der andere an. Also sie haben die Tools einfach nicht gehabt und die waren auch einfach nicht so richtig kompatibel miteinander. Und das ist dann in so eine Dynamik gegangen, wie sie, glaube ich, einfach super viele Menschen kennen, dass meine Mutter emotional vereinsamt ist, einfach das Gefühl hatte, sie muss sich alleine um mich kümmern, wollte eigentlich immer drei Kinder haben, hat dann nach einem gesagt, hey, ich schon alles alleine machen will, dann will ich jetzt nicht noch ein zweites haben. Mein Vater, der sich nicht gesehen gefühlt hat als Mann, überfordert war, auch nicht wusste, wie es geht, weil er auch Gewalt in seiner Kindheit erlebt hat und eigentlich, also sein größter Fehler, wenn man das nennen möchte, ist einfach, dass er nicht wusste, wie er mit einem Kind umgehen sollte, weil er selber Missbrauch, also häusliche Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Und hat er gedacht, da mache ich lieber mit dem gar nichts. So. Und deswegen hatte ich diese Bindung zu ihm ganz lange nicht, eigentlich erst bis in meine späte Jugend, bis ich überhaupt eine Bindung mit ihm hatte. Also er war, glaube ich, aus diesem Gedanken heraus, ich will bloß nichts falsch machen, also mache ich gar nichts, war er irgendwie auch für mich nicht richtig greifbar. Und die haben sich dann getrennt, weil ich habe ich 7. Und dann bin ich mit meiner Mutter aufgewachsen, die halt so dieses klassische Bild der alleinerziehenden, überforderten Mutter ist, die wirklich alles fürs Kind tut und das Beste versucht zu machen, aber sehr stark in ihrer männlichen Energie ist, weil sie halt für die Familie sorgen muss, weil sie arbeiten gehen muss, fürs Kind da sein muss. Also ich habe einfach gemerkt, wie viel Kraft sie das kostet. Und über dann ihre nächste Beziehung nach der Ehe zu meinem Vater habe ich dann auch gesehen, wie eine Dynamik zwischen Mann und Frau also gesünder sein kann, wo die Frau einfach dann anfängt, weich zu werden, wo Leichtigkeit reinkommt, was Spielerisches mit reinkommt, die Sicherheit, die das für mich als Kind bedeutet hat. Also da war ein großer Shift für mich spürbar. Das ist das erste Mal, dass ich so diese männliche Energie in meinem Leben richtig gespürt habe. Und das hat, also diese Verbindung zwischen mir und ihrem Partner nach der Ehe, hat auch mein Bild für Männer, wie sowas sich anfühlen soll, natürlich total stark geprägt. Also dadurch ist diese Leidenschaft eigentlich zustande gekommen. Deren Beziehung ist dann auch kaputt gegangen und wir waren dann wieder alleine. Und ich bin auch alleinerziehend mit meiner Tochter, die heute 10 Jahre alt ist. Also ich kenne auch diese Überforderung. Ich habe das Muster meiner Mutter auch einfach neu gelebt, weitergelebt, es weitergegeben, das, was wir alle wollen, dass wir es durchbrechen für unsere Familie, das habe ich einfach trotzdem dupliziert und wollte das aber absolut nicht. Und deswegen habe ich einfach alles, was ich finden konnte, in meinem Leben über Beziehungen gesucht, gelesen, ausprobiert, getestet, wieder rausgeschmissen. Und die Anzahl der Bücher und die Anzahl der Dinge, die ich ausprobiert habe in meinen Beziehungen, ist einfach sehr groß. Es ist einfach die größte Leidenschaft in meinem Leben. Und dann habe ich auch eine lange Beziehung gehabt zu jemandem, wo die Polarität überhaupt nicht da war, wo wir nur noch beste Freunde waren und die Sexualität total verloren gegangen ist. Das führte dann bis zu dem Punkt, da wusste ich noch nichts von Psychosomatik, aber da habe ich dann plötzlich meinen Zyklus verloren und habe dann Fruchtbarkeitsmedikation genommen, um einfach meinen Zyklus wieder in Gang zu kriegen. Aber ich war einfach in einer Beziehung gefangen, wo ich überhaupt nicht mich als Frau gefühlt habe. Und diese ganzen Dinge, die habe ich alle durch darüber die Leidenschaft für dieses Thema gefunden und auch die Dinge herausgefunden, die für mich funktioniert haben, die Blockaden gefunden, die mir da im Weg gestanden haben. Und das nach und nach einfach aufgearbeitet, mit dem Ziel, das eben nicht an meine Tochter weiterzugeben. Und überhaupt, ich bin da jetzt angekommen.
Mega schön. Wenn wir mal so ein bisschen ausholen wollen, damit hast du dich ja sicher dann auch beschäftigt. Ist jetzt vielleicht eine bisschen platte Frage, aber dann hast du schön Platz zum dich ausbreiten. Warum, wie ist das so gekommen, dass wir von einem intakten Herdenbeziehungswesen, was so viele auch evolutionäre Fähigkeiten entwickelt hat, sich mimisch auszutauschen, Sozialsysteme auf dem höchsten Niveau auf dem Planeten, also ohne das jetzt vielleicht zu werten, aber sagen wir mal von der Komplexität her auszubilden, also sich evolutionär zu einem hochsozialen Kontakt, Kommunikationswesen zu entwickeln, mit dermaßen viel Tools sich auszutauschen, dass wir uns heute gar nicht mehr verstehen.
Das ist eine total geniale Frage. Ich kriege Gänsehaut allein schon von der Frage. Und ich habe da viele Unterhaltungen mit Menschen drüber geführt. Und also die Gesellschaft, wie sie sich verändert hat, hat einfach unsere Geschlechterrollen meines Erachtens nach einfach total sabotiert. Und ich glaube, ich habe eine Erklärung gehört, die hat auch einfach super stark mit mir resoniert, von der Alison Armstrong. Ist eine wunderbare
Ja, kenne ich. Ja.
Autorin und einfach die sprechen zu hören, diese Liebe in ihren Augen einfach wahrzunehmen für Männer. Also diese Liebe, die sie für Männer hat, als eine Spezies, die einfach super besonders und total missverstanden ist. Also diese Offenheit und diese Liebe, die resoniert so stark bei mir mit ihr. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute Männer sich von mir coachen lassen, weil ich diese gleiche Bewunderung für Männer habe, daraus, dass ich gelernt habe zu verstehen, wo deren Stärken sind und wie ich denen helfen kann, ihre Stärke stärker zu leben und wie dann dadurch einfach diese Synergie wieder in Gang kommt. Und also die schönste Erklärung, die ich kenne, ist eigentlich von ihr, also in der Zeit, wo Kriege herrschten, wo die Frauen plötzlich Männerjobs machen mussten. Die mussten, weil die Männer waren einfach mit Kriegsführung beschäftigt oder mit dem Überleben. Das sind einfach viele Frauen sind in diese männlichen Rollen gegangen. Und dann war der Krieg irgendwann zu Ende und die haben einfach gemerkt, dass da was ist, was sie theoretisch auch können und das wollten sie nicht wieder abgeben, weil sie da eine Wirkung gespürt haben, die sie vorher nicht kannten. Das fiel denen, glaube ich, schwer, dann wieder loszulassen. Und deswegen haben wir heute die Gesellschaft, in der die Frauen die gleichen Jobs machen wie die Männer. Aber Frauen, die Energie von einer Frau ist dieses Empfangende und die Stärke von einer Frau in der Beziehung ist, die Emotion zu halten und nicht den Rahmen zu halten. Und wenn eine Frau aber versucht, beides zu machen, den Rahmen zu halten, indem sie das Geld verdient und Entscheidungen trifft und die Zukunft definiert und all diese Dinge, dann kann sie den emotionalen Rahmen nicht mehr halten, weil sie kann halt nicht beides machen. Und sie nimmt dem Mann das weg, worin er eigentlich stärker ist und damit einfach die Wertschätzung für ihn. Und damit, also aus meiner Sicht können beide Geschlechter diesen Hebel bedienen, die Polarität wieder reinzulassen in die Beziehung. Und ich würde auch nicht sagen, dass irgendjemand was falsch gemacht hat, aber es wäre wahrscheinlich leichter gewesen, wenn die Frauen den Männern mehr Raum gelassen hätten oder ihnen wieder geben heutzutage, damit sie diese Kraft, die sie haben, auch einfach ausleben können.
Was glaubst du, was war der Punkt, warum die Frauen das nicht wieder hergeben wollten, wenn wir doch jetzt, also ja, beide unabhängig voneinander beobachtet haben auf verschiedenen Wegen, dass ihnen das gar nicht gut tut? Ist das eine fehlende Selbstwahrnehmung? Wir hatten auch schon die Theorie, dass das jetzt in den Folgen vor dir, ne, dass das eine fehlende Anerkennung für die weiblichen Anteile gewesen ist. Also es gibt verschiedene Sachen, die jetzt im Podcast auch schon gekommen sind, die wahrscheinlich alle irgendwo richtig sind, nehme ich an. Was ist so dein Blick da drauf?
Ich glaube, es ist vor allem dieses fehlende Verständnis für die Stärke oder die Beteiligung, die sie haben im Aufrechterhalten der Familie. Ich glaube, sie waren sich nicht bewusst, was sie dafür aufopfern und was der Mann nicht übernehmen kann in der Familie. Die haben einfach gedacht, sie machen das zusätzlich und sie können das auch. Und Frauen denken ganz anders als Männer, die treffen ganz anders Entscheidungen. Und wenn eine Frau dann sieht, wie ein Mann agiert, sieht es für uns ein bisschen aus, als wären die Männer dumm. Einfach, wir sehen das und wir denken so, warum macht er das denn jetzt so? Und wir denken, wir können es besser und das ist das Schlimmste, was eine Frau machen kann. Männer machen das nicht schlechter, die machen das einfach nur anders. Und da verliert sich dann diese Bewunderung für den Mann, der das macht. Der macht das einfach nur auf einem anderen Weg. Der kommt aber auch zu dem Ergebnis, aber nicht, wenn die Frau ihm gleich reinquatscht direkt am Anfang. Es ist einfach ein ganz anderes Agieren, weil er eine ganz andere Werte im Hintergrund hat, nach denen er agiert. Und Also ich glaube, das größte Problem ist wahrscheinlich, dass die Frauen nicht sich bewusst waren, ihrer Wirkung in der Familie und ihrer Wirkung auf den Partner, die damit weggefallen ist, weil sie keine Kapazität mehr gehabt haben, das zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, die Männer sind schuld, dass die Frauen diese Anerkennung für ihre Beteiligung nicht gesehen haben. Und ich glaube, das ist das, was ich oft mit meinem Partner hier im Alltag beobachte. Wir haben so ein Ritual, dass wir morgens uns zusammensetzen und uns immer gegenseitig wertschätzen. Und ich weiß, dass das für ihn viel wertvoller ist als für mich. Aber die Sache, die er mir immer wieder sagt, wirklich täglich ist, also wofür ich dich bewundere, ist, wie du die Emotionen dieser Familie aufrecht erhältst und wie du diese Klarheit reinbringst. Also die Frauen, also man hat ja immer die Männer, die sagen, boah, die Frau macht so viel Drama und die Emotionen gehen hoch und runter. Also wir sind einfach, wir machen das Leben halt einfach bunt oder chaotisch oder dramatisch. Also wir haben den größten Einfluss auf die Emotionen in der Familie. Die Männer sind dem einfach oft ausgeliefert. Die brauchen diesen Frieden zu Hause. Die brauchen, da draußen sind die am Kämpfen. Die brauchen zu Hause, brauchen die diese Basis, damit sie draußen stark sein können. Und ich glaube, vielen Frauen ist es nicht bewusst, was sie da für eine große Wirkung haben und möglicherweise nicht nutzen.
Ich gebe mal ein bisschen eine Gegenthese, weil ich bin dir, wir sind uns ein bisschen zu einig, merke ich gerade.
Okay.
Das ist auch gut, das finde ich super. Aber
Go for it.
ich geb ein bisschen Gegenwind aus dem, weil ich habe zum Beispiel, wenn ich das einer Frau sage, deshalb ist das auch eine realistische Gegenantwort, gesagt, ja, aber jetzt trage ich ja die ganze Verantwortung. Ne? Ja, toll, ne? Happy Wife, Happy Life. Also es liegt dann alles an mir und ob es mir gut geht und ich den Frieden in die Beziehung bringe, ist jetzt wieder mein Job. Schön hat der Mann es wieder an mich delegiert. Und ich trage ja nicht die Verantwortung dafür, wie es dem Mann geht.
Ach so, okay. Ja, natürlich. Also da sind wir jetzt so ein bisschen, da sind wir jetzt, da sind wir. Also das Witzige in meinem Content ist ja, also nach außen betrachtet, findet man auf meinem Account diesen Content zwischen, was cool ist, wenn der Mann das macht, was die Frau tun sollte und so weiter. Das ist die oberflächliche Ebene, über die Leute bei mir landen. Und wenn sie dann merken und sich dadurch gesehen fühlen und einfach diese Sachen ausprobieren und merken, sie haben damit ein Stück weit Erfolg, dann kommen die Muster hoch, die da drunter liegen. Und das ist ganz oft diese Spannungsfähigkeit, die da dran hängt. Also bin ich dafür verantwortlich, wie sich mein Partner fühlt? Also viele Frauen denken das, weil für uns Beziehungen, also was heißt, wir denken das nicht, wir fühlen das und sind uns vielleicht manchmal dessen gar nicht bewusst, aber für eine Frau ist also nicht in einer Beziehung zu sein, war früher für uns einfach lebensgefährlich. Deswegen verlieren Frauen, also Männer schon auch, aber bei Frauen ist es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Wir verlieren oft, wenn wir da nicht gegenarbeiten, unsere Identität in der Beziehung, weil wir uns zu stark anpassen und einfach so stark auch schauen, ey, was braucht der Mann gerade und jetzt mache ich nur das. Also dieser Satz, bin ich für die Emotionen vom Mann zuständig? Also der kommt aus dieser Unfähigkeit, diese Spannung auszuhalten, einer anderen Meinung dem Mann gegenüber zu sein. Also die Fähigkeit, die da drunter liegt, die das gilt zu lernen für beide Partner natürlich ist, wirklich der eigenen Identität sich klar zu sein, der eigenen Grenzen klar zu sein und auch sicher genug zu sein, die zu kommunizieren, obwohl sich das immer anfühlt wie ein Risiko, dass man den Partner verlieren würde. Also diese Spannung muss man aushalten. Ansonsten hast du da zwei Menschen, die sich so stark anpassen und irgendwann erkennen die sich gar nicht mehr wieder. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum Anziehung in Beziehungen verloren geht. Die Frau passt sich dem Mann an, der Mann der Frau und dann hast du da so eine graue Soße am Ende, wo irgendwie Intimität gar nicht mehr stattfindet, weil keine Anziehung mehr da ist. Also, das ist für mich ein Gedanke, wenn jemand sagt, hey, ich bin nicht für die Emotionen vom Mann verantwortlich, der aus dieser geschwächten Beziehungsfähigkeit kommt, diese Spannung zu halten und diese eigene Identität aufrechtzuerhalten. Also ein Autor, den ich eigentlich am wertvollsten finde, was diese Arbeit angeht, ist Stan Tatkin. Gibt es leider überhaupt keine Bücher von dem auf Deutsch. Das finde ich super schade. Ich weiß, wie ich das erste Mal über den gestolpert bin und das erste Mal sein Buch Wired for Love gelesen habe ich gesagt, hey, wenn der mich irgendwann mal anruft und mich fragt, ob ich das Ding auf Deutsch übersetze, mache ich sofort. Da gab es noch kein ChatGPT. Also großartiges Buch, für wen das zugänglich ist. Also ich habe so viel gelesen über Attachment Theory und über wie Beziehungen funktionieren. Kein anderes Buch hat mich so stark geprägt in meinem Denken und in meiner Beziehungsführung, wie es da in TED ging. Und der geht auch in diese Komponente rein, dass es die Aufgabe ist von beiden Partnern, einander zu stabilisieren. Und das kann man natürlich, das hat eine Grenze. Jeder muss dazu in der Lage sein, sich selber zu regulieren emotional. Wenn man das nicht kann und nur über die Beziehung ist das auch wieder nicht gesund, dann hat man eine Abhängigkeit voneinander. Aber eine Interdependenz ist eigentlich das, was er propagiert, dass es die Aufgabe ist von jedem Partner, den anderen zu regulieren, wenn der hochfährt oder runterfährt. Also den wirklich vom Nervensystem wieder dahin zu bringen und rauszufinden, was den dahin bringt. Also wenn ich jetzt mit jemandem sprechen würde und würde jetzt schauen, wie gut derjenige seine Beziehung manövriert, eine Frage, die ich stellen würde, wenn dein Partner oder deine Partnerin super wütend, aggressiv oder heulend am Boden liegt, wie kriegst du diesen Mensch wieder in die Mitte? Was sind die Tools, von denen du weißt, dass die funktionieren? Und wenn jemand da keine Antwort drauf hat, würde ich ganz hart sagen, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also ja, für die Gefühle verantwortlich sein, also das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, für die Gefühle verantwortlich sein, nein. Aber Verantwortung zu übernehmen, dass man den anderen ohne das zu wollen verletzt hat, ja. Ja, weil wir entscheiden uns halt füreinander. Wir entscheiden uns füreinander und was man macht, wenn man sich für einen Menschen entscheidet, man entscheidet sich für diesen kleinen Anteil erwachsenen Menschen, der da gegenüber einem steht, und aber auch für die dreijährige Version, die allerlei Verletzungen mit sich rumträgt. Man heiratet nicht nur den Menschen, der da vor einem steht, sondern auch den ganzen Kram, den derjenige mitbringt.
Und ich glaube, was ich da noch
Also Verantwortung.
unterscheide, manchmal ist zwischen Verantwortung und Einfluss. Na, also ja, ich habe keine Verantwortung für die Gefühle des anderen, aber ich habe halt einen Einfluss. Na,
Das ist schön, ja, finde ich gut.
weil
Ja, genau.
wenn ich den Frauen das zum Beispiel erkläre, wie du es vorher erklärt hast, also vor meiner Frage jetzt eben, dann sagen die halt oft manchmal, ja, aber ich bin ja nicht stabil, das brauche ich von meinem Mann und so weiter. Ne? Da können wir auch gleich nochmal wieder drauf
Schwierig.
eingehen, weil es andersrum natürlich auch nicht funktioniert. So. Dann sage ich immer, ja, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in Ihre Mitte kommen, wenn es Ihnen besser geht, wenn Sie die Themen aufgearbeitet haben und Sie haben daheim einen natürlichen Frieden, dann hat es auch einen Einfluss auf den Mann. Das ist nicht Verantwortung.
Genau, die Verantwortung. Stan Tatkin hat dieses Bild von der nennt es Couple Bubble, also eine Blase, in der sich dieses Paar befindet, die einfach vor allem anderen geschützt wird. Also da gehen auch die Bedürfnisse des Einzelnen, sind auch sekundär, sondern primär ist immer, weil so der betrachtet quasi die Beziehung als ein zusätzliches Individuum. Was ist das Wertvollste für die Beziehung? Und das steht über den Bedürfnissen von dem Einzelnen. Also nach Stan Tatkin, wenn ich nachts aufwache und habe einen Albtraum oder habe irgendwelche Gedankenkreise von irgendwelchen Dings, da kann ich meinen Partner einfach, da rüttel ich an dem und sage so, hey, Honey, ich habe hier gerade irgendwie Probleme. Kannst du mich irgendwie in den Arm nehmen? Und dann gibt es kein, hey, spinnst du, weckst du mich oder sowas, sondern da ist die richtige Antwort so, hey, komm her, ich halte dich fest, was kann ich für dich gerade tun? Und so gehen wir miteinander um. Also wir stehen morgens auf und überlegen, was kann ich heute tun, dass du möglichst stark in deinem Tag bist. Und wenn das beide machen, dann bist du wieder bei dieser Synergie und dem maximalen Potenzial, das beide leben können. Und ich glaube, diese Routinen und Prozesse, das sind die Sachen, die Menschen einfach nicht aktiv erarbeiten. Die haben diese Honeymoon-Phase am Anfang der Beziehung und denken, so bleibt das und wundern sich dann, dass das nicht bleibt. Also für mich ist Liebe eine Entscheidung und nicht ein Zufall, der dann so kommt und dann geht es schon irgendwie gut. Also es ist Arbeit.
Ich finde das spannend, dass du sagst, ich habe das vor Jahrzehnten, naja, Jahrzehnte wahrscheinlich, aber so 15, 16 Jahre habe ich das gelesen beim Neil Donald Walsh. Beziehungen funktionieren dann, wenn du überlegst, was kann ich in sie investieren und nicht, was bekomme ich von ihnen. Ja, das
Super wertvoller Satz.
darf man auch nicht einseitig dann verstehen, sonst ist es wieder so eine Aufopferungsnummer, aber ich glaube, das ist so ein guter Ansatz, der Beziehung dann auch
Ich
wertvoller
weiß
macht.
gar nicht, ob das, ich glaube nicht, ich glaube gar nicht, dass das eine Einbahnstraße ist. Also ich glaube wirklich, wenn jeder Mensch, also ich habe das auch gemerkt, Also bei uns in der Dynamik war das so, dass Adam einfach, der hat damit angefangen mit dem Kram. Der hat immer gesagt, hey, wie kann ich dich heute unterstützen? Was kann ich heute für dich machen? Was für Sachen gibt es an mir, die dich total nerven? Wie kann ich ein besserer Partner für dich werden? Das hat er mich jeden Tag gefragt. Was braucht dein Herz gerade? Geht es deinem Herz gut? Kann ich irgendwas für dich tun? Und dadurch, dass ich gemerkt habe, da ist wirklich jemand, der mich sieht und der einfach will, dass es mir gut geht, dadurch hat mich das motiviert, das auch zu machen, weil du willst ja da nicht zurückfallen, ne? Es ist krass, dass jemand, der investiert so viel in dich, das willst du auch zurückgeben. Also, das hast du auch gesagt, dass, also ich glaube, dieses Verständnis für Beziehungen ist einfach so ein bisschen, so, wenn man sich da diese Freundschaft-Plus-Geschichten und diese ganzen Dinge anschaut, dass Leute Beziehungen eingehen, um einfach diesen Dopamin-Rush zu haben, den man halt am Anfang von einer Beziehung hat, das ist unrealistisch. Das ist halt diese Anfangsphase mit Projektion und so weiter. Das ist das, was die Menschen überhaupt mal aneinander andocken lässt, damit sie potenziell durch diese zweite harte Phase, wenn die Beziehungen dann, wenn sich die ganzen Projektionen lösen und man dann mit dem konfrontiert ist, was der Mensch wirklich ausmacht, dass man überhaupt die Power hat, sich das überhaupt anzutun und da durchzuarbeiten. Also dafür ist ja diese erste Phase gedacht und ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis von vielen Menschen, die sich damit nie aktiv beschäftigt haben, dass sie denken, dass diese Anfangsphase, wenn man es richtig macht, dass die bleibt. Also das ist, glaube ich, das, wenn die Menschen das wüssten, dass das so nicht ist und die Tools hätten, diese zweite Phase zu bearbeiten, dann hätten wir, glaube ich, den Weltfrieden.
Ja, also bin ich ganz bei dir. Ich wollte dich vorhin eh noch fragen, wenn wir so von Beziehungen sprechen, das hast du jetzt schön auch vorgelegt, deshalb werde ich erstmal da weitermachen. Dann ist es ja so, dass wenn ich über Beziehungen rede, dann rede ich ja im Kontext mit den Patienten oft über die Beziehung, die sie auch stört. Das ist ja dann nicht immer der Partner, ne? Wenn du jetzt von Beziehungen geredet hast, fand ich aber, es war sehr bisher zumindest partnerlastig, ne? Inwiefern differenzierst du zum Beispiel jetzt eine Beziehung auf der Arbeit, eine Beziehung, wie wir sie jetzt gerade haben im Interviewstil, Liebespartnerschaften? Sind sozusagen die grundlegenden Muster von Beziehungen unterschiedlich, wenn ich keine Liebesbeziehung habe, oder sind das einfach ähnliche Muster, die sich dann in Liebesbeziehungen einfach nochmal auf einer intensiveren Ebene treffen?
Also in meinem Verständnis sind es die Themen, die wir haben, die wir mitbringen aus der Kindheit, die auch auf anderen Ebenen auftauchen. Also da gibt es immer irgendeinen Satz, den man selber im Kopf hat, der da auch sich in den anderen Sachen findet. Also weiß ich nicht, so das klassische Ding von den Männern ist ja so das Platteste, ist ja, ich bin nicht gut genug mit dem, was ich einfach tue. Und das kann man in der Beziehung haben, aber das kann man auch in der Arbeit haben, dass man diese Wertschätzung nicht erfährt oder das was auch immer dahinter steckt. Also diese wiederkehrenden Gedanken dahinter sind ja der Schlüssel zu dem Muster darunter. Und Beziehungen oder primäre Beziehungen in der Partnerschaft sind natürlich die, die am nächsten dran sind, am tiefsten gehen, weil man sich einfach nicht aus dem Weg gehen kann, gerade wenn man auch miteinander wohnt. Das heißt, man hat am wenigsten Möglichkeiten davon wegzurennen. Deswegen sind diese Trigger ja auch oft einfach so härter. Jetzt hört man ja auch oft, dass die Leute einfach sagen, oder ich habe es auch von Ex-Partnern gehört, so, hey, ich bin eigentlich, also ich habe Probleme eigentlich nur mit dir, aber nicht mit den anderen Frauen in meinem Leben. Ja klar, die leben auch nicht mit dir zusammen und die sind auch nicht wirtschaftlich mit dir verbandelt und diese ganzen Dinge. Also das ist tatsächlich, also durch diese Nähe ist man dem so stark ausgesetzt, dieser Konfrontation. Und es ist ja auch das Gute, weil dadurch kann man diese Sachen aufbrechen. Was ich gemerkt habe, ist dieser Teil, wo ich wirklich angefangen habe, diese wirklich unangenehmen Konfrontationen und diese Prozesse auch auszuhalten, weil meine Mutter hat immer alle Probleme früher unter den Teppich gekehrt und mein Vater sowieso auch. Ich habe nie gelernt gehabt oder vorgelebt bekommen, dass ein Konflikt oder ein Missverständnis oder wenn man jemanden verletzt, dass man in diesem Kon dass dieser Konfliktprozess eigentlich, wenn er richtig gelebt wird, dazu führt, dass nachher zwischen diesen beiden Menschen mehr Verbindung, mehr Vertrauen und mehr Liebe füreinander entstehen kann. Also ich glaube, viele Leute sehen Kompro also Kompro nicht, gar nicht Kompromisse, Konflikte als ein Problem an. Ich sehe sie inzwischen, auch wenn es immer noch für mich unangenehm ist, sondern einfach immer noch eine Herausforderung ist, reinzugehen, wenn mein Partner zu mir sagt, hey, das müssen wir heute klären, ich kann das nicht tragen, das ist für mich ein Dealbreaker. Das macht mir immer noch Panik. Heute erst wieder was. Das macht mir immer noch Panik. Aber ich habe so oft mit ihm erlebt, dass wenn ich wirklich da bin, präsent bin, ihm zuhöre, über ihn lerne, während er diese Dinge mit mir teilt, dass ich mehr über ihn lerne, mehr über mich lerne und wir das dadurch, dass wir das aushalten, dass wir uns das gegenseitig sagen dürfen und dann auch eine Lösung finden. Hey, was ist eine Sache, die ich für dich machen kann, dass das wieder okay ist? Was brauchst du von mir, dass du das losgelassen kannst? Das macht mehr Nähe. Also so viele Männer und Frauen denken, oh, wir setzen uns hin und wir reden über diese ganzen Sachen und danach geht jeder in ein unterschiedliches Zimmer und es ist Distanz da. Ein richtiger Konflikt hat einfach ein totales Geschenk am Ende für mehr Verbindung. Aber es braucht natürlich Mut, da reinzugehen und es braucht auch Prozesse, die geregelt sind und die fürs Paar funktionieren. Also, und das muss man üben. Und während man das übt, geht es auch schief. Also, da sind
Und es
die
braucht auch
größten
Mut.
Durchbrüche für mich eigentlich drin. Es braucht jedes Mal wieder Mut. Es wird natürlich aber mit jedem Mal, dass man in den Konflikt reingeht, aber stärker zusammen wieder rausgeht, wächst das Vertrauen in einen selber, dass man es halten kann, in den Partner, dass man nicht angegriffen wird und kritisiert wird und auch das Beziehungskonstrukt zum Beispiel. Also hier super frische Geschichte, die ich mal kurz ausschneide. Hier hinter im Hintergrund siehst du meine Happy Birthday Girlande von gestern. Gestern gab es hier eine Situation, da war ich genau, die ist genau hier passiert. Und zwar hatten mein Partner und meine Tochter hatten eine Geburtstagsüberraschung für mich. Ich bin zum Yoga gefahren, bin zurückgekommen. Meine Tochter wurde versteckt in so einer silbernen Kiste. Und Adam sagte zu mir, da wäre mein Geschenk drin. Und ich dachte, die wäre noch bei einer Freundin und habe die aufgemacht. Und dann springt die aus der Kiste und gibt mir ihr Geschenk. Und genau in dem Augenblick taucht mein Ex-Freund hier auf.
Ui.
Unangekündigt. Ui. Schlimmstes Timing, was man sich so
Ja,
vorstellen kann.
genau.
Und mein Partner, das ist natürlich,
Serientiming,
hier, wir leben hier offen im Dschungel, hier haben wir keine Tür. Der stand auf
ja.
einmal hier auf der Terrasse. Und mein Partner hat hier, ich bin froh, dass hier, also dass das hier nicht eskaliert ist. Da mussten wir heute Morgen drüber sprechen. Und trotzdem, nach dieser Situation, normalerweise ist er einfach jemand, der Sachen sofort im Moment impulsiv klären muss. Aber es war halt mitten an meinem Geburtstag. Und ich habe auch gemerkt, wir haben auch schon mal vorher ähnliche Situationen gehabt, die im Moment stark getriggert haben. Und wo er dann gesagt hat, wir müssen das jetzt sofort klären und so weiter und hochgefahren. Und gestern war das total spannend. Ich habe gemerkt, wie stark ihn das getriggert hat. Aber er wollte nicht, dass das mein Geburtstag negativ beeinträchtigt. Das heißt, er hat sich emotional gefangen und konnte weitermachen, weil er die Sicherheit hatte, dass das nicht aufgeschoben, also dass das passiert. Wir werden diese Unterhaltung haben, wir werden eine Lösung dafür finden, wir werden darüber sprechen, wir werden da zusammen stärker rausgehen. Aber das war nur möglich, weil wir diese Prozesse miteinander haben und diese Sicherheit miteinander, dass das aufgeräumt wird. Sobald der Geburtstag vorbei ist. Und das haben wir dann heute Morgen getan. Also, das wird leichter, würde ich sagen. Das wird leichter. Also, es lohnt sich. Es lohnt sich. Das hat mich gestern dann selber, hat mich das beeindruckt.
Ich nehme jetzt noch mal eine Position ein, die ich auch oft von Männern höre, ne? Weil ich finde die auch noch ganz interessant, dass wir die besprechen, weil du gesagt hast, ja, es braucht den Konflikt und so, ne? Dann nehme ich jetzt mal die Rolle ein. Dass sie finden, also die Konflikte werden ja dann immer künstlich herbeigeführt. Es braucht dieses Drama nicht. Man kann ja einfach in Frieden zusammenleben. Dafür braucht es auch nicht ständig Konflikte, weil die sind meistens eh künstlich. Ne? Da gibt es diese ganze nicht zugemachte Zahnpastatube oder dann auch die Haltung von Männern. Ja, da muss sie halt erstmal mit sich selber klarkommen. Die muss ja ihre Probleme nicht an mir auslassen. Also wenn wir so den ganzen Teil nochmal besprechen, was wären da so deine Ansichten oder auch Tipps?
Wie viele Stunden wolltest du diesen
Ja,
Podcast
ja.
laufen lassen?
Wir fließen so gut, noch habe ich kein Ende in Sicht.
Okay, also da sind ganz viele Themen, finde ich, drin. Also einmal das Schlagwort nörgelnde Frauen. Nörgelnde Frauen, die alles an allem irgendwas auszusetzen haben. Also solange eine Frau rumnörgelt in der Beziehung, liebt die den Mann und will einfach, dass sich Sachen verbessern. Also solange eine Frau rumnörgelt, das kannst du einfach als Mann gleichsetzen mit, die liebt dich, die will einen Weg finden, die ist einfach, wird immer penetrant und unangenehm. Das ist die gute Nachricht dahinter. Und Frauen, die rumnörgeln, fühlen sich nicht sicher in der Beziehung, die fühlen sich nicht geführt. Die fühlen sich nicht geführt und die fühlen sich nicht gesehen. Und diese Konflikte, die immer wieder hochkommen, wo die Männer dann sagen, ey, wir haben doch da schon fünfmal drüber geredet. Ja, genau, ihr habt da drüber geredet, aber es ist nicht gelöst. Also Nur wenn man sich hinsetzt und einfach redet und sich einfach Vorwürfe an den Kopf knallt oder sagt, hey, meine Position ist aber so oder meine ist so oder meine ist so, das führt nicht zu einer Lösung. Also wenn ein Thema durch ist, dann führt das zu einer Erleichterung auf beiden Seiten, dann in den Arm nehmen und dann, boah, ich bin dir so dankbar, dass du das alles mit mir geteilt hast. Ich verstehe dich jetzt besser und so, wie gehen wir damit in Zukunft um? Punkt. So, das ist
Ja,
also,
sehr
das ist
schön.
für mich, ist es einfach das Symptom von, die Menschen haben einfach keinen Konfliktprozess. Vielleicht wollen wir mal irgendwie einen als Beispiel hier reingeben, wie das eigentlich aussieht, weil das mussten wir uns auch erarbeiten. Und da gibt es für jedes Paar, gibt es da auch Unterschiede, wie das halt funktioniert. Es gibt total viele, denen man folgen kann. Man muss halt was einfach finden, was passt, weil es gibt einfach unterschiedliche. Jay Shetty hat das in seinem Buch irgendwie schön beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich diese Begriffe gleich wieder treffe, aber es gibt auch die Menschen, die sich im Konflikt, die einfach so ein bisschen einfrieren und einfach denen fehlt dann plötzlich die Kommunikation. Es gibt andere, die fahren halt total hoch. Und je nachdem, was für ein Temperament man hat, funktionieren auch manche Prozesse nicht für manche Paare. Also man muss da ein bisschen rumprobieren, aber man kommt nicht in eine sichere, gute Beziehung ohne einen funktionierenden Konfliktprozess. Es ist nicht möglich. Also, und es ist Wahnsinn, wie viele Menschen ich im Coaching habe, die jahrelang verheiratet sind, die keinen haben. Es ist wirklich, es ist krass. Die fahren immer bei Rot über die Ampel und wundern sich, dass das Leben nicht funktioniert. Also es ist wirklich, es ist ja, vielleicht.
Ja, da fehlt uns ja wirklich auch, also so viel Bildung, wie wir haben, fehlt uns ja durch die nicht mehr vorhandenen Vorbilder auf eine Art, ne? Dass wir gesunde Beziehungen, die als Vorbild haben, sondern viele Beziehungen sehen wir im Fernsehen. Könnte man auch noch darauf zu sprechen, was das mit unserem Gehirn macht, dass wir immer diese Form von Beziehung sehen und das für real halten, leider. Ja, je früher wir das auch sehen, also auch die Trickfilme und so weiter. Aber es ist anders, dass wir natürlich darauf auch erst in der Therapie eigentlich wirklich Dinge erfahren, die schon Jahrzehnte klar sind. Ne? Ich meine, wir haben das in der Schule nie gehabt, Unterbewusstsein, inneres Kind, innerer Erwachsene. Also ich meine, das sind ja jahrhunderte alte Wissenslücken, die einfach nicht zum allgemeinen Wissen gehören.
Total. Also, ja, wenn du möchtest, teile ich mal unseren Konfliktprozess, wie er für uns funktioniert. Einfach, dass die Menschen mal ein Gefühl haben, was es geben kann. Und das passt nicht für jeden. Also, wir sind einfach ein Paar, Adam ist einfach 180 hoch innerhalb von einer Millisekunde. Und ich bin halt dann eingeschüchtert und ich brauche dann einfach eine Weile, bis man da wieder ist. Und wenn man jetzt wieder zurückzugehen zu Stan Tatkin, Wired for Love, da geht es einfach darum, dass das Nervensystem von beiden Menschen ruhig sein muss, weil man sonst überhaupt gar keinen Zugang mehr hat zum klaren Denken, ganz vereinfacht
Richtig.
ausgedrückt. Also man kann nicht in diesem Alarmmodus kann man keine Lösungen finden. Und das ist das Erste, was einfach nicht verha also unverhandelbar ist, dass man sagt, hey, wenn wir in diesen Prozess gehen, müssen wir beide zusichern, dass wir ruhig sind, dass wir nicht den anderen beschuldigen, dass wir wirklich auch Verantwortung bereit sind zu übernehmen, dass wir auch stabil genug uns fühlen, was zu empfangen, was uns vielleicht verletzt, was der andere sagt, weil er einfach sagt, hey, du hast mir wehgetan, man muss das aushalten können. Also viele Männer, das ist, glaube ich, auch das, was du eben ja gesagt hast. Wenn die hören, dass es einer Frau schlecht geht, das Einzige, was die Männer wollen auf diesem Planeten, ist, dass der Frau gut geht. Und ich glaube, viele Frauen verstehen das nicht, wie unangenehm das für einen Mann ist, auszuhalten, dass die Frau ein Problem hat. Und dann kommt der Mann immer gleich mit einer Lösung. Und aus dem einfachen Grund, dass der Mann denkt, dass wenn er die Lösung hat, dass das Gefühl von der Frau dann weggeht. Wenn man den Männern einfach nur sagt, die Lösung für den Schmerz von der Frau ist, die in den Arm zu nehmen und zuzuhören und zu sagen, ich liebe dich trotzdem, auch wenn du dich gerade beschissen fühlst. Das ist die Lösung für eine Frau. Wenn die Männer wissen, dass das der Weg ist, das Auto zu reparieren, dann können die den gehen, aber das wissen viele einfach nicht. Und es ist super unangenehm für die. Also, also ich sehe diesen Schmerz in den Augen von meinem Partner, wenn es mir schlecht geht. Ich will Leute umbringen, wenn ich sehe, dass du leidest. Das macht eine Überforderung, das macht eine Wut, das macht eine Aggression, das ist eine Verzweiflung, alles Mögliche kommt da hoch. Also, die Frauen müssen sich bewusst sein, wie unangenehm das ist für den Mann, das auszuhalten und das auch, also ich frame das auch, wenn wir, also ich gehe gleich mal unseren Prozess, aber ich sage das auch, ich teile das gerade mit dir, Nicht, weil ich dich dafür verantwortlich machen möchte, sondern einfach nur, weil ich mir wünsche, dass du siehst, wie es mir geht. Und wenn du siehst, wie es mir geht und mich einfach nur in den Arm nimmst, ich will einfach nur, dass du mich verstehst und dich ganz kurz in meine Lage versetzt. Du brauchst nichts anderes machen, ich will nur gesehen werden. Und ich teile das mit dir, damit du mich besser verstehst. Ich teile das nicht mit dir, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Ich will einfach nur besser verstanden werden. Wenn man das ganz, ganz klar vorneweg stellt, was man will von dem Mann als Frau, dann können die damit arbeiten. Dann werden die besser da drin, weil die einfach einen Konflikt nicht mehr als einen, danach gehen wir alle, jeder in ein anderes Zimmer und brauchen irgendwie Abstand voneinander, sondern wir gehen in den Konflikt rein und kommen verbunden wieder raus. Verbunden, als wir reingegangen sind. Und dann fängt es an, leichter zu werden. Das finde ich total. Also genau, also Anfang von diesem Prozess ist einfach wirklich, wirklich beide müssen zusichern, dass sie wirklich super stabil sind vom Nervensystem, dass sie gerade die Zeit, die Kapazität und die emotionale Stabilität haben, da reinzugehen. Und wenn einer von den beiden Partnern sagt, ich bin da gerade nicht, dann darf diese Unterhaltung nicht stattfinden. Und das darf aber nicht manipulativ benutzt werden, dass man sagt, so, hey, nee, das machen wir irgendwann mal, sondern man macht dann wirklich aus, wann der nächste Zeitpunkt da ist. Und das ist für jemanden, der Sachen sofort klären will, wie mein Partner, ist das super schwer, weil der ist total blockiert in seinem Tag, der kann nicht weitermachen. Also ich, die einfach dann Zeit braucht, Regulation, bin dann ein Stück weit unter Druck, mich ziemlich schnell runterzufahren, damit ich möglichst schnell wieder verfügbar bin. Und das ist eine Gratwanderung. Ich kann nur so schnell, wie ich kann, aber ich kann auch nicht sagen, hey, es ist jetzt dein Problem, dass du so blockiert bist an deinem Tag. Also wir sind da beide für verantwortlich, dass das so schnell wie möglich dann irgendwie passiert. Und das müssen beide Partner sehen. Ich muss den Space haben, mich regulieren zu können, und er muss das halten können, diese Spannung, ohne diese Konfrontationsfläche zu haben dann direkt. Und das wird aber natürlich besser auch mit dem steigenden Vertrauen. Genau, also das vorne weggestellt, beide müssen total ruhig sein. Und dann ist wichtig, also der Teil, wie das dann anfängt, ist, einer muss immer manchmal. Wenn jemand das anfängt zum ersten Mal zu machen, ist es super wichtig, dass man ein Thema nimmt nur. Und auch nur ein ganz kleines am besten, wenn man das gerade übt. Einfach, wo es um nicht viel geht. Von mir aus der Klodeckel, der oben bleibt, oder irgendwas, worüber beide auch irgendwie lachen können. Es muss immer einen geben, der wirklich sagt, hey, ich bin stabil und ich kann deinen Schmerz gerade tragen. Einer muss immer ein bisschen stabiler sein. Es ist besser, wenn der stabiler ist, nicht anfängt zu teilen direkt, und der andere fängt an zu teilen und einfach dann beschreibt, wie es ihm geht. So. Also, wenn du den Klodeckel oben lässt, dann fühle ich mich nicht geliebt, weil wir haben das doch besprochen. Ich habe das Gefühl, dir ist nicht wichtig, dass mir das wichtig ist. Ich fühle mich dann nicht gesehen. Oder was auch immer. Also immer die Aktion, was jemand macht und wie man sich da fühlt. Nicht, ich bin dir egal, weil du lässt immer den Klodeckel übrig, weil das wäre eine Anschuldigung, dass ich dir egal bin. Das ist eine Projektion, eine Anschuldigung, sondern ich fühle mich, weil das ist gewaltfreie Kommunikation am Ende des Tages. Und in diesem emotionalen Teil des Prozesses ist es wichtig, dass der andere die Klappe hält. Vollständig. Man darf sagen, hey, das verstehe ich, oder danke fürs Teilen, oder man darf nicken oder so, oder man darf vielleicht auch ein bisschen nachfragen und sagen so, hey, wie oft ist das eigentlich? Oder irgendwas, wenn es ums Verständnis geht, darf man das manchmal fragen, aber es ist besser, wenn man es nicht tut. Weil dieser Prozess des emotionalen Teilens läuft in einem Gehirnareal ab, der unterschiedlich ist vom anderen Denken. Und wenn man da unterbrochen wird, finden die Leute den Faden nicht mehr richtig gut. Also diesen Space wirklich sauber halten, dass man da nicht reinquatscht. Und dann zweiter Schritt, dass der Mensch, der zugehört hat, das nochmal wiedergibt, was der erste Mensch gesagt hat.
Ja, ist extrem wichtig.
Das
Habe ich
ist,
dich
für
richtig
manche ist das
verstanden,
total
das?
wichtig. Genau. Also du sagst, wenn ich den Klodeckel oben lasse, dann fühlst du dich so und so. Und dann, wir lassen diesen Schritt inzwischen eigentlich immer weg, so. Also weil wir durch dieses leichte Nachfragen zwischendurch eigentlich das immer ankommt. Wir brauchen diesen Spiegelschritt nicht so sehr. Deswegen schleicht er sich bei uns so ein bisschen raus. Aber ich würde vorschlagen, den auszuprobieren, weil für manche Leute ist das wirklich wichtig. Und dann ist es, dann kann der andere, kann noch die Perspektive reinbringen, seine eigene. Aber es sollte immer aus so einem Ding passieren, so, hey, es sollte nicht eine Rechtfertigung werden, sondern sollte eigentlich, also man sollte das teilen, was möglicherweise dem anderen das ein bisschen leichter macht. So. Also man sollte da achtsam mit sein, dass man sich nicht verteidigt eigentlich. Und dann ist es wichtig, dass der Erste, der geteilt hat, sagt so, hey, ich wünsche mir von dir, was du jetzt machen kannst, damit es mir besser geht. So, dass derjenige, dass man nicht sagt, hey, du bist schuld, dass ich jetzt und jetzt habe ich hier ein Problem, sondern so, hey, was mir helfen würde, das komplett loszulassen, dass man es wieder gut machen kann. Und es ist wichtig, dass es was ist, was machbar ist, was auch wirklich natürlich hilft und was irgendwie Sinn macht. So. Und dass man dass derjenige, weil man fühlt sich schuldig in dem Moment und der andere braucht vielleicht auch irgendwas. Und manchmal ist es vielleicht auch so, ich brauche eigentlich gar nichts. Ich brauche eigentlich, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Dass der andere nicht dann so verloren und überfordert da steht und denkt so, verdammt, jetzt habe ich das kaputt gemacht und jetzt ist es kaputt. Sondern es ist für beide wichtig. Also für den einen, dass er wirklich eine Verantwortung übernimmt, das teilzuhaben, was das mit dem anderen auch macht. Auch sich bewusst zu sein, was man wirklich braucht. Keine Ahnung. Kannst du bitte in den Supermarkt, in den Baumarkt fahren und einen Klodeckel kaufen, der von alleine runtergeht? Das würde mir helfen. Weil eigentlich will ich über diese Sachen mit denen nicht mehr reden müssen. Gibt es sowas? Kannst du das bitte mal recherchieren? Vielleicht ist das die Lösung, weiß ich nicht. Genau, diesen Repair-Schritt noch mit reinnehmen und dann muss man schauen, ob man es dreht, dass man sagt, okay, jetzt teilt der andere irgendwas. Weil wenn man das gerade das erste Mal ausprobiert, dann ist es einfach emotional unfassbar anstrengend. Und wir haben am Anfang, haben wir immer gesagt, ey, erstmal teilt der eine das alles und dann teilt der andere das alles. Das ist aber emotional manchmal ganz schön viel, gerade wenn man da neu drin ist. Also eigentlich ist es, wenn wir heftige Sachen haben, dann sagen wir, okay, du eins, ich eins, das Schlimmste. So. Und manchmal sagen wir auch nur, hey, ich glaube, dir geht's gerade schlechter, lass uns nur deins machen und dann lass uns schauen, ob wir danach noch eins schaffen. So. Und mit dem sich drauf verlassen können, dass der Partner auch wirklich dann wieder verfügbar wird für die nächste Aufarbeitung, wird es immer leichter. Also, das ist ein Prozess, der für uns super funktioniert, für große Sachen. Und über die Zeit, wo wir einfach da Routine reingekriegt haben, haben wir gemerkt, wir brauchen es gar nicht mehr. So diese, ich nenne es mal so Notfallkonfliktprozesse, die irgendwie einen Termin brauchen, sondern dadurch, dass wir uns jeden Morgen hinsetzen und Wertschätzung gegenseitig teilen, nehmen wir diesen Space und nehmen kleine Sachen mit rein, weil sie einfach leicht sind, weil sie klein genug sind, weil es nicht mehr so ein emotionales Ding ist. Dadurch staut sich auch nichts auf. Das ist was für uns funktioniert. Da gibt es viele Prozesse. Einfach mal schauen, welche das gibt und was resoniert und dann einfach mit dem Partner mal ausprobieren. Möglichst mit kleinen Sachen, wo es um nicht so viel geht, nicht so viel Emotionalität.
Was ich einen sehr einfachen und einen sehr guten Tipp fand aus der Männersicht, der mir extrem geholfen hat und viele unserer Konflikte im Keim erstickt hat, die meistens auch ich entfacht habe, um jetzt mal kurz von mir zu reden, genau aus dem Grund, was du gerade erzählt hast, ich muss das jetzt klären. Ich kann dieses Weggerenne und dann brauche ich 20 Tage Zeit, um mir Gedanken zu machen, über was wie allergisch drauf gewesen, ne? Und wir haben das eigentlich relativ leicht und schnell lösen können durch die Frage, du hast was mit mir zu tun, dass es dir gerade so geht? Und es hat mich extrem, also mein ganzes Nervensystem war erleichtert, weil also ich, das ist jetzt eine subjektive Wiedergabe, vielleicht würde meine Frau was anders sagen, aber in 99% der Fällen kam die Antwort, nee. Und dann wusste ich, okay, ich habe ja inzwischen gelernt, ich bin nicht zuständig. Ne? Meine Frau will nicht, dass ich ihr eine Lösung präsentiere. So, ich kann einfach für sie da sein und ich habe gemerkt, ich kann viel besser das alles halten und tragen, was du gesagt hast, wenn ich nicht das Gefühl habe, da verheimlicht mir jetzt gerade hier jemand irgendwas und grübel dann irgendwas rum und dann heute Abend haben wir irgendein schreckliches Beziehungsgespräch, was ich dann einfach aushalten muss, mir wieder anhören, was ich alles falsch gemacht habe, sondern 99% der Fälle gab es gar nichts, was ich falsch gemacht habe, weil es hat überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt. Und mir ist es viel leichter gefallen, dann die ganze Thematik zu heben oder präsent zu sein oder dann eben all das zu machen, in Arm zu nehmen, zuzuhören, Verständnis zu zeigen. All das war, weil ich oft immer noch nicht wusste, in dieser Unsicherheit, ist es mir? Ja? Das hat dann auch natürlich mit meiner Geschichte zu tun und was ich vorher erlebt habe in Beziehung vorher. Und das auch ein bisschen die Überleitung dazu, weil ich habe viel dieser ganzen Beziehungstools, die du jetzt gerade erklärt hast. Die habe ich alle gelernt im Zuge der Aufarbeitung der Themen, die ich mit meinen Eltern habe. Da hast du ja auch schon ein bisschen was zu gesagt. Ich würde gerne das als vorletztes Thema noch ein bisschen anschneiden und dann würde ich als krönender Abschluss, weil das passt, noch über Sexualität reden wollen und dann sind wir durch. Aber diese
Okay.
ganze Elternthematik, ne, ich will nicht so werden wie meine Mutter und mit 45 stelle ich fest, irgendwie, also ist ja gleich, ne? Was sind
Verdammt.
da so deine Inputs zu oder Erklärungen oder wie wichtig findest du das auch erstmal?
Wie wichtig ich das finde, dass
Dass
man
man das
nicht so wird wie die
anschaut. Nein,
Eltern
nein, nein,
oder dass
dass
man
man
das
das
anschaut.
anschaut oder inwieweit findest du, hat das einen Impact auf die Beziehung, meine Beziehung zu den Eltern? So.
Ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man natürlich, es ist bei mir nicht so stark gewesen, weil ich glaube, so dieser Kern, das Kernvolumen meiner ganzen Beziehungsarbeit mit meinen Partnern kam eigentlich rein, nachdem ich Verständnis hatte und nicht mehr geurteilt habe. Also ich hatte Frieden mit der Beziehung meiner eigenen zu meinen Eltern. Bei mir hat sich das eigentlich von alleine so gestaffelt, wie du es eigentlich vorschlägst. Also, was ich oft höre, gerade jetzt auch unter meinem Content, einfach Männer, die super frustriert sind von Frauen, die sagen, alle Frauen sind eh und da gehe ich lieber und da, 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 da. Also wirklich verachtend, menschenverachtende Kommentare über Frauen. Also Frauen machen das genauso über Männer. Aber bei solchen super stark frustrierten Menschen ist das, glaube ich, also die sind ja nicht beziehungsfähig in dem Moment. Die sind ja nicht offen dafür, ein negatives Gefühl auszuhalten für jemand anders in dem Moment, weil die sich ja gerade als Single noch nicht mehr richtig halten können. Und die Frage ist, was können die halt sinnvoll machen? Dafür dich das mit den Eltern anzuschauen, finde ich super stark wertvoll, wenn die Menschen denn daran arbeiten wollen. Aber ja, und oft sind die ja total im Widerstand und sind da gerade gar nicht arbeitswillig, irgendwas zu machen. Also die glauben ja, dass die Lösung einfach ist, keine Beziehung zu haben. Und alleine zu bleiben, die laufen ja weg davon. Aber ich glaube, da sind noch, also da sind einfach große Sachen übrig, dieses Verständnis nicht zu haben, wie sie behandelt worden sind dort als Kind. Und das mit reinzunehmen. Was ich grundsätzlich eine Einstellung, die ich zur Persönlichkeitsentwicklung habe, die ich manchmal so ein bisschen in der spirituellen Szene nicht so gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, oder in diesen ganzen Kreisen. Deswegen sage ich es hier, weil ich glaube, da kommt es gut an bei den Menschen. Eine Sache, die ich wirklich hasse, ist, wenn die Menschen irgendwie sagen, man muss diese Sachen aufgearbeitet haben und also man muss erstmal alleine klarkommen und dann kann man irgendwie in eine Beziehung gehen. Also das ist überhaupt nicht mein Erleben und ich halte das für eine totale Spiritual Bypassing, weil eine Beziehung triggert dich so hart, wie du als Single überhaupt gar nicht getriggert werden kannst. Manche Men Sachen kann man nicht ohne eine Beziehung aufarbeiten. Also gerade diese super stark traumatischen Sachen, auch mein Partner eine richtig krasse Vergangenheit, das geht nur durch Überschreiben. Das geht nur dadurch, dass man wieder in diese Situation geht, in der man früher verletzt wird und einfach man plötzlich anders behandelt wird. Das geht nur durch Überschreiben. Also ganz viele Sachen. Also die Menschen, die irgendwie denken, ich muss jetzt noch 37 Bücher lesen und noch 38 Workshops und so weiter. Ich finde, man kann effizienter in der Beziehung arbeiten. würde empfehlen, Beziehungen langsam zu starten, genau das, was ich nicht gemacht habe, weil dann kommt es halt langsam hoch. Also nicht gleich zusammenziehen, nicht gleich, sondern einfach wirklich einfach zu sagen, hey, wir wollen das anständig machen und da ist halt eine physische Distanz und es einfach das langsam angehen. Und wirklich diesen Abstand zu haben für Integration, während diese ganzen Sachen hochkommen in dieser zweiten Phase von der Beziehung, finde ich, das, glaube ich, ist super wertvoll. Also das, ja, man kann das machen mit den Eltern. Ich glaube nicht, dass das unbedingt vorher passieren muss. Was ich wichtig finde aus meinem eigenen Erleben, ist, dass man wirklich auch den anderen für seinen Weg nicht wertet. Also ich habe das oft gehört in meiner vorherigen Beziehungen, so dass mein Partner gesagt hat, er würde so viel machen und ich würde so wenig machen. Nur weil er von außen überhaupt nicht meine inneren Prozesse kennt und weil seine Tools, die er nutzt, ganz andere sind. Also solche Gedanken sind einfach echt, also man muss sich einfach überlegen, der Mensch, mit dem man sich da gerade abgibt, ist der okay, so wie der heute ist? Wenn der sich nie verändert in seinem Leben, würde ich dann immer noch mit dem zusammen sein? Also diese zu sagen, hey, ich bin mit jemandem in Beziehung, aber der muss sich verändern, das ist schwierig. Einfach. Also jeder hat sein eigenes Tempo, jeder stagniert mal in der Entwicklung, aber also, dass jeder wirklich bei seinem Weg bleibt und schon offen ist, an sich irgendwie zu arbeiten, das braucht es, aber auch diese Freiheit dem anderen zu lassen, auch weil wir haben so unterschiedliche Geschichten und ich finde das schlimm, wenn Leute sagen, hey, meine Geschichte ist irgendwie die schlimmere und deswegen weiß ich nicht, da anfangen Sachen mit zu rechtfertigen. Also gerade ich mit so einer fast schon seichten Kindheitsgeschichte. Meine Mutter hat mich geliebt über alles. Also ich bin wahrscheinlich das geliebteste Kind, aber die hat mich nicht verstanden. Die war so wie, ich war so ein bisschen wie so ein Kuckuckskind. Die wusste nicht, was ich bin. Die hat mich nicht verstanden. Die hat mich geliebt auf eine Art und Weise, die bei mir überhaupt nicht angekommen ist. Ich habe mich nur unverstanden gefühlt, so zum Beispiel. Und trotzdem sitzt das tief, aber ich habe keine Traumata von Misshandlung oder sowas aufzuarbeiten. Aber trotzdem ist mein Thema aufzuarbeiten wahrscheinlich genauso schwierig und genauso schmerzhaft wie jemand, der ganz andere Sachen erlebt hat. Also ich glaube, dass die Menschen immer genau das kriegen, mit dem sie gerade noch arbeiten können. Und deswegen finde ich diese Vergleiche, finde ich total schlimm, weil ich das deswegen, also den Partner einfach als ein individuelles Wesen mit seinen Herausforderungen und gegenseitig unterstützen, nicht vergleichen. Und das ist meine, das ist meine Ausrichtung auf das
Ja.
auf Thema.
Also ich fand es gut, dass du das am Ende noch gesagt hast, weil ich da auch also mit den Patienten andere Erfahrungen mache, wenn die sich von einer Beziehung in die nächste stürzen. Insofern fand ich den Zusatz noch ganz gut, dass man es vielleicht aber dann doch ein bisschen langsamer angehen lässt und nicht gerade ein Ja-Wort gibt. Das heißt, ich empfehle, weil ich manchmal auch ja sehr viele Patienten gleichzeitig betreue und wir die Beziehung ja manchmal bei mir, wenn es um Gesundheit geht, auch eher nicht das, also nicht am Anfang sofort das Kernthema ist, sondern wir dann doch um die Gesundheit erstmal arbeiten und wir dann vielleicht ja auch erst in einem späten, viel späteren Zeitpunkt überhaupt in diese Beziehung einsteigen, ist es ganz oft, dass ich sage, weil, wissen Sie, nehmen Sie mal grob als Richtlinie ein Dreivierteljahr Pause, in der Sie kein Ja-Wort geben. Sie können so mit so vielen Frauen, Männern schlafen, Sie wollen und flirten, daten und Tinder und was Sie wollen. Aber keine Ja-Worte, kein Zusammenziehen, so, sondern dass diese, dass ein bisschen Nervenregeneration auch stattfinden kann. Was denkst du dazu?
Super wertvoll. Also super wertvoll, einfach das Verständnis darüber, wie diese Beziehungsphasen ablaufen. Also wir haben alle unsere Vergangenheit, also egal, ob es jetzt die erste Beziehung ist, dann suchen wir was, was wir in der Kindheit nicht bekommen haben und so weiter, Daddy-Thema jetzt dann im Dings der Frauen, oder ob wir einfach Beziehungen hatten, wo irgendein Bedürfnis total untergegangen ist. Der nächste Mensch, der irgendwie danach aussieht, das könnte genau unser letztes Problem, was da nicht war, lösen, der da nur reinpasst in das Raster grob, von dem denken wir, dass das der perfekte Mensch ist. So funktioniert unser Gehirn. Das ist das. Und dann passiert das, weil wir kennen den Menschen noch nicht. Wir kennen nur kleine Fitzel. Wir denken so, ah ja, das passt total gut. Das könnte genau der richtige Mensch sein. Und dann projizieren wir diese Traumvorstellung in diesen Menschen. Und wir denken, diese ganzen Probleme, die wir vorher haben wir mit dem Menschen einfach nicht mehr. Weil wir so viel Platz haben, weil wir so wenig von den Menschen wissen, dass wir das alles schön bunt ausmalen können. So, das ist diese Honeymoon-Phase der Beziehung. Das ist das, wo einfach die Hormone hochgehen. Und das ist alles, wo es alles total schön ist und harmonisch, weil wir das denken. So. Und je länger man dann mit den Menschen zusammenkommt und desto mehr Puzzlesteine dazukommen, merken wir dann, dass die Puzzlesteine, die wirklich da sind, mit unserer Wunschvorstellung nicht so richtig mehr übereinstimmen. Das ist eigentlich, und das ist dann der Punkt, wo man drauf gefasst sein muss, dass man sich so denkt, so, passt das jetzt immer noch oder passt das jetzt nicht mehr? Also diese Phase und einfach auch, das ist auch diese zweite Phase, wo dann diese Unstimmigkeiten reinkommen und Missverständnisse, wo man diese Konfliktprozesse erarbeiten muss, die halt für das Paar funktionieren, damit man diese Herausforderungen einfach meistert. Da muss man in dieser Phase muss man diese Sachen einfach üben. Da muss man auch Fehler machen. Da wird man sich gegenseitig verletzen. Und dann muss man sich auch denken, warum fahre ich auf diese eine Facette so stark ab? Was hängt, was sagt es über mich? Ist das ein Thema aus meiner Kindheit, was vielleicht zukunftsorientiert für die Beziehung irgendwie einen sabotierenden Effekt haben könnte, wenn ich das nur da in dieser Beziehung kompensiere, zum Beispiel. Es ist dieses, wenn Partnerinnen oder Partner so stark needy sind oder so mit dem Rückzug vom Partner, wenn die Leute sagen, ah ja, ich habe da so jemanden, der hat einen vermeidenden Bindungsstil, sagt mir das immer über die Person, die das sagt, aus, dass die irgendeine Kernkomponenz emotional nicht regulieren können, sondern nur über den Partner. Also die überkompensieren über die Beziehung, was sie selber nicht halten können. Diese ganzen Sachen muss man klären in dieser zweiten Beziehungsphase. Und was ich auch wichtig finde, jetzt so rückblickend so zum Beispiel, auch wirklich Freunde und Familie einbeziehen, dass die einen erleben mit dieser anderen Person. Und einfach, dass man diese Frage stellt, so hey, wie nimmst du mich wahr, wenn ich mit dem Mann bei dir bin zu Besuch? Bin ich mehr ich? Bin ich kleiner? Bin ich größer? Wirklich komisch. Also wie nimmst du mich wahr mit diesen Menschen? Weil wir selber sind ein bisschen verschleiert. Also da auch den Menschen rumreichen in der Familie und zwischen den Freunden finde ich einen super wichtigen Teil vor dem Hintergrund, dass man selber nicht so richtig klar sieht. Und wenn man dann so zurückschaut in die Beziehungen, die dann irgendwie fehlgeschlagen sind, ist nicht so, als hätten meine Freunde mich da nicht gewarnt von den Sachen. Man will es nicht hören. Aber aus dem, deswegen jetzt bei der letzten Beziehung habe ich es knallhart gemacht. Da habe ich gesagt, diese ganzen Menschen, wenn du die um den Finger wickelst, hast du mich dreimal um den Finger gewickelt. Also das sind alles kleine Tests. So. Also es ist einfach, es ist, habe ich gesagt, hey, das sind, also ich traue mir selber nicht mehr, Partner auszusuchen, habe ich gesagt. Aber ich traue meinen Freunden mehr. So, also mach was draus. Hier hast du meine beste Freundin. So. Zum Beispiel. Also genau, das finde ich, also dreiviertel Ja, oder Stan Tatkin sagt tatsächlich ein Ja. Also er sagt ja, das ist einfach genug Raum, dass wirklich alle extremen dunklen Flecken von den Menschen mal kurz irgendwo ans Tageslicht blitzen, wo man genug mehr Zeit hat und Konflikte zu haben, dass derjenige die Familie kennenlernt, Freunde, Freundeskreis, Kompatibilität, dass man das einfach austestet. Also ja, finde ich gut.
Sehr gut. Denn, also ich könnte noch stundenlang mit dir reden, merke ich. Das ist ja extrem
Vielleicht brauchen wir noch eine zweite
cool.
Folge.
Ja, genau. Also nächstes Jahr lade ich dich wieder ein, nach dem Motto.
Yay.
Aber ich würde sehr gern noch einfach, weil ich finde, das ist ein Thema, was wir ja, was wir auch in der Podcast-Reihe noch nicht gut besprochen haben, ehrlich gesagt, weil nicht so viele darüber gern reden. Aber ich habe gedacht, mit dir kann ich das sicher machen, dass ich gern noch mal, ohne da zu ausschweifend zu sein, weil das sicher eine Folge für sich auch ist. Das können wir dann als Teaser fürs nächste Mal mitnehmen. Aber welche Rolle oder welche, also ich sag's mal andersrum, ich fange mal wieder mit der Behauptung an. Das ist eigentlich ganz gut. Ich behaupte, dass in sehr vielen Beziehungen die Sexualität ein Gradmesser ist für die Funktionalität der Beziehung.
Unterschreibe ich zu 100%. Yep.
Warum ist das so? Was läuft da schief? Ist das
Also,
nur,
was
ist
das
das die
schief ist.
Ergebnis von dem oder ist das eine Grundlage? Ne? Vielleicht könnte man die Frage auch stellen. Also läuft die Beziehung nicht gut, weil die Sexualität nicht gut läuft, oder läuft die Sexualität nicht gut, weil die Beziehung nicht gut läuft, oder ist das gegenseitig?
Beides. Beides. Also, das ist für mich ein Zahnrad, das läuft in beide Richtungen. Also, eine Sexualität ist wichtig für körperliche Gesundheit. Es ist ein Stück weit, es ist, da geht Oxytocin, wird einfach ausgeschüttet, da wird Testosteron vom Mann ausgeschüttet. Also wir brauchen das hormonell, wir brauchen das für unser Nervensystem, wir brauchen das für die Bindung miteinander. So, wir brauchen das auch körperlich. Das hat einfach, das soll man Mediziner beantworten. Aber Sexualität und das Miteinander erleben, das ist einfach, es ist wie Essen, Trinken und Schlafen. Punkt. Und ich glaube, der Grund, also also es ist ein Spiegel für die Beziehung, weil es ein Spiegel ist, und das geht wahrscheinlich am meisten von der Frau aus. Für eine Frau ist der Akt der Sexualität, emotional betrachtet, ist ein Moment, wo sie sich in Lebensgefahr begibt. Also früher sind irgendwie 20% der Frauen bei der Kindsgeburt sind einfach gestorben. Und auch wenn das heute nicht mehr der Fall ist und auch von Sex keiner mehr stirbt, ist das in uns verankert. Also das Gefühl, was eine Frau benötigt, um sexuell offen zu sein, ist Sicherheit. Und wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen zu ganz am Anfang, dadurch, dass die Gesellschaft und so, wie wir heute leben, dass die Frauen in diesen maskulinen Jobs sind und sich noch um die Kinder kümmern und, die sind einfach vom Nervensystem sind die sowas von überreizt, dass die in diese Qualität des Loslassens, des Empfangs und der Sicherheit und des Getragenseins und des unterstützt werden und dass der Mann für sie sorgt. Also, dass sie da einfach, das ist schwer dahin zu kommen, wenn man eine Karrierefrau ist. Das ist schwer dahin zu kommen. Also dadurch, dass wir am ganzen Tag, das heißt, wir Frauen brauchen, wenn sie so stark in diesen maskulinen Energien sind, brauchen sie diese Übergangsphase in der Beziehung, wo sie diesen maskulinen Teil vom Tag, wo sie den ablegen können, um überhaupt diese Weichheit zu haben, um offen zu sein für Sexualität. Und dann hast du den Mann, der aber auch überfordert nach Hause kommt und die Frau, die ihm das Kind auf den Arm drückt und der weiß auch nicht mehr, wie er es machen soll. Also ich sage gar nicht, dass die Männer das schuld sind, aber ich versucht zu beschreiben, was mit der Frau los ist. Also die Qualität, die eine Frau haben muss, ist das Gefühl, ich bin gesehen, ich bin sicher, der Mann kümmert sich um mich und ich bin einfach Priorität hier. Der Mann, der die Kapazität nicht hat oder nicht weiß, wie er es am effizientesten mit der kleinen Energie, die er da noch hat nach seinem Tag, wie er das am effizientesten umsetzt, dass die Frau da ankommt. Und der Mann kommt nach Hause und braucht eigentlich diese Ruhe und Stabilität und dass nichts von ihm erwartet wird. Er hat immer das Gefühl, da wird dann noch mehr von ihm erwartet und er muss was weiß ich leisten, dass die Frau dann noch mit ihm einfach Sex hat. Die Männer, die dann das Gefühl haben, Frauen nutzen Sexualität als Kontrolle, weil sie es denen nicht geben, so, weil wir es zurückhalten. Also diese ganzen Missverständnisse, die auch Missverständnisse im Verständnis, wenn ein Mann nach Hause kommt, der braucht diese Übergangsphase, wo der einfach eine halbe Stunde sein Handy schaut oder was weiß ich, irgendwas Dummes macht für seinen Kopf, dass der einfach, der kann nicht switchen. Und das Schlimmste, was eine Frau machen kann, ist, wenn ein Mann nach Hause kommt, gleich irgendwas von dem zu wollen. Lass den einfach eine halbe Stunde irgendwas tun, wie sinnlos das in deinen Augen auch ist als Frau. Und der kommt dann. Lass den einfach kommen. Dann hast du, hast du einen Mann, mit dem du arbeiten kannst und der halt auch ganz von sich aus was geben will. Du kannst nicht, wenn der Mann zur Tür reinkommt, gleich was haben wollen. Das ist nicht, das funktioniert nicht. Und diese Erwartung zu haben, dass der Mann so funktioniert, das ist halt einfach, ja, das funktioniert nicht einfach. Also hört doch auf, Sachen zu machen, die nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Männer brauchen diese Übergangsphase. Also ich habe letztens einen schönen Beitrag gesehen vom Taylor Love, wo der gesagt hat, Frauen, stellt euch vor, dieses PMS-Gefühl, was ihr für ein paar Tage habt in eurem Zyklus, zum Ende vor der Blutung, dieses Mimimi, ich will nicht und das nicht und alles ist doof. Stell dir vor, der Mann hat das auch. Und zwar nicht mehrere Tage vor seiner Periode, sondern der hat das immer am späten Nachmittag für ungefähr 30 bis 40 Minuten. Das, was du dir wünschst vor deiner Periode, ist das, was der Mann von dir braucht, aber nur in diesem kleinen Zeitfenster. Das kannst du ihm ja wohl geben, oder? Also das fand ich ein total geiles Beispiel. Also, wenn das einfach nur, wenn, ja, da haben wir schon Weltfrieden dreimal. Wenn das diese Frauen, diese Übergangsphase einfach als was Heiliges betrachten, so wie die Phase vor ihrer Blutung einfach heilig ist und dem Mann das geben, was sie da eigentlich brauchen, das verstehen die in ihrem Kopf, dann ist das auch schon mal so ein Ding. Also genau, die Frau braucht diese Sicherheit, die braucht dieses, also jeglicher Konflikt in der Beziehung, wo sie sich nicht gesehen fühlt, er schlägt sich in der Sexualität nieder. Und ich sehe das im Coaching mit den ganzen Männern, die ich coache, wie viel da aufgehäuft ist, wie viel man da einfach aufstauen kann über jahrelange Ehe, wenn das alles nicht aufgeräumt ist. Das steht alles im Weg von der Sexualität. Also, das ist das Endsymptom davon. Also, das hilft jetzt dem Mann da nicht rauszukommen, aber der muss halt irgendwo anfangen. Eine Frau merkt, dass ein Mann auf sie zugeht mit der Erwartung, dass da Sexualität passiert, ist auch schon wieder aus. So. Und das, was Coole finde ich, was aber Frauen machen können, ist wirklich dem Mann einfach Tipps geben. Also set yourself or set your partner up for success, ist das, was Stan Tatgen immer sagt. Also hilf deinem Partner einfach Erfolg zu haben mit dem, was er für dich tut. Einfach. Dann durch das Beobachten einfach. Manchmal machen irgendwie Sachen mal kurz richtig. Und wenn wir das dann hingehen und sagen so, hey, das war echt gut. Das hat Anziehung gemacht oder sowas. Das hat total gut funktioniert. Die lernen so schnell einfach. Oder weiß ich nicht, da hatten wir letztens so eine Situation, hat er dann irgendwie die Küche gemacht und sich abends um meine Tochter gekümmert und so weiter. Und dann habe ich gesagt so, ey, wäre es okay, wenn ich jetzt ein bisschen lesen gehe eine Stunde? Brauchst du mich hier gerade noch? Ich glaube, es wird mir voll helfen. Da ich so, ja, kein Problem, geh einfach. Und dann bin ich ins Bett gegangen, habe einfach eine Stunde gelesen. Die zwei haben da Küche und noch geredet, die haben dann einfach da abends Energie. Ich habe die da nicht mehr. Und dann ich bin einfach runtergefahren, hatte einfach gelesen und dann kam der ins Bett. Das war eine ganz andere Geschichte, als hätte ich da die Küche mit vorher aufräumen müssen. Also da ist dann eine Offenheit. Also das muss man auch ausprobieren, einfach. Also die Frage ist, die Männer, die Frauen fragen können, ist zum Beispiel so, hey, was entspannt dich? Wo hast du das Gefühl, du brauchst irgendwie einen Spot? Und dann gib ihr das auch. Ausprobieren. Hilft das ein bisschen?
Ab,
Oder muss
also,
das konkreter sein?
na, ich finde es super. Wir haben ja auch bewusst einen Rundumschlag gemacht. Ich fand das super, dass wir da viele Themen angesprochen haben. Ich will das gar nicht alles in die Tiefe machen, sondern ich habe so Lust, dich nochmal einzuladen. dass wir das in
Total
einem
gerne.
anderen Moment gern nochmal vertiefen und uns dann vielleicht auch eins der Themen noch genauer angucken. Und du bist ja sehr in die Tiefe gegangen bei den Konfliktthemen. Ich würde das gerne so lassen. Aber ich fand das jetzt sehr schön, weil für mich hat das eine Runde gemacht. Ich fand das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, und das ist das, was ich eben auch sehe über Sexualität, dass es viel auch der Themen wieder zusammenfasst. Also es kommt viel von dem, was wir im Vornherein gesagt haben, dort wieder zusammen und ist sowohl Problemherd als auch dann, also Lösung im schönen Sinne, ne, ist aber auch dann der Ort, wo es sich zeigt, wie es funktioniert und was funktioniert. Und eben genau
Noch
diese
eine Sache, die
Härte,
ich noch vergessen habe,
ja.
die muss ich noch reinbringen. Also ich habe echt auch also einen riesen Durchbruch gemacht oder erlebt, was Sexualität angeht, wenn man das einfach, wenn die Frauen lernen, dass wenn der Mann Sex will und die wollen das nicht, das ist nicht dem sein Problem. Das ist ein Wir-Problem, nicht ein Du-Problem. Also da ist jemand, der braucht gerade was, der hat halt gerade Durst oder so. Dann kann auch der andere dem ein Glas Wasser holen. Also kann ich jetzt gerade komplett vollständig Geschlechtsverkehr haben? Wahrscheinlich nicht. So, was kann ich sonst tun, um dabei zu helfen? So, also einfach Bilder anbieten, eine Pose anbieten, also zu überlegen, hey, was kann ich denn gerade geben? Kannst du damit arbeiten? Also was auch immer. Also einfach, also ich habe gemerkt, wenn der Mann sieht, dass ich wirklich ihm helfen will, sein Problem zu lösen, auch wenn ich gerade nicht die Energie habe für die volle Runde, ist das eine ganz andere Geschichte, weil dann fühlt sich der Mann nicht abgelehnt. Das ist ein Wir-Problem. Es ist ein Wir-Problem. Da hat jemand, ein Mensch hat in der Beziehung ein Bedürfnis, was er in dem Gefühl, in dem Moment nur durch Geschlechtsverkehr mit der Partnerin lösen kann. Ist aber nicht so. Manchmal gibt es auch andere Sachen, die funktionieren. Da muss man halt miteinander reden, was da funktioniert dann im konkreten Fall. Aber alleine solche Sachen also da gibt es viele Sachen, die eine Frau machen kann, die uns emotional so gut wie nichts kosten und die eigentlich immer gehen. Und womit die Männer total zufrieden sind, dass sie einfach nicht verurteilt werden oder abgelehnt werden in ihrer Sexualität und ihrem Bedürfnis als Mann. That's it.
Sehr
So.
gut.
Als
Und das meinte ich, ne, perfekt.
philosophische Grundlage.
Erstens, das meine ich, das schließt so ein bisschen den Kreis, dieses on the point, direkt, klar, ne, was ich sehr schätze und jetzt in der Podcast-Folge auch wieder sehr gut fand. Also insofern schon mal vielen Dank. Das war
So
enorm eine
gerne.
bereichernde Folge dieser tollen Serie, wo wir so viele verschiedene Frauen und auch damit verschiedene Stile kennengelernt haben, wie man sozusagen über das Weibliche, über die Frauen oder jetzt über einen Teil, wo Frauen und Männer betrifft, eben reden kann. Das war auch meine Idee mit dieser Serie, eben das auch nicht vorzugeben, sondern die Individualität, die wir ja in der Praxis die ganze Zeit haben, wenn wir als Homöopath arbeiten, zu verstehen. Es gibt nicht nur die eine Seite, sondern auch die Antworten sind individuell, nicht nur die Menschen, ne? Und insofern fand ich, hat die Folge aber eine gute Runde, weil wir endlich bei dem Anfangsthema wieder angekommen sind, sich eben sicher zu fühlen als Frau und sich gewertschätzt zu fühlen als Mann, wo wir eigentlich damit auch am Anfang gestartet sind. Deshalb dachte ich, wir haben eine super Runde jetzt gemacht.
Das kann so simpel sein.
Trotzdem
Total
überlasse
gerne.
ich dir gern die Abschiedsworte. Wenn du noch was zusammenfügen möchtest und ich mache dann die Verabschiedung.
Also, was ich den Menschen eigentlich mitgeben möchte, ist, nicht aufzugeben, einfach. Also, so viele fangen vielleicht relativ spät an und haben vielleicht eine Ehe hinter sich oder gescheiterte Beziehung oder sowas. Es braucht nicht so viel. Es braucht eigentlich wirklich nur, diese Offenheit, voneinander zu lernen, diese Neugierde auf den anderen Partner und jemandem den Raum zu schenken. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, die gerade da vielleicht irgendwie denken, sie kommen da nicht mehr raus, das einfach nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Euer Mensch, der ist da draußen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit einem Menschen in der Beziehung seid und was ich so oft höre, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie nur die Beziehung verbessern können, wenn der andere Partner mitarbeitet. Auch das halte ich für totalen Quatsch. Also Männer haben statistisch betrachtet, haben den größeren Hebel auf die Beziehung. Das ist jetzt mal gut für alle Männer da die zuhören. Und bei den Frauen ist es aber, es ist ein bisschen kleiner, aber wir wollen halt einfach mehr. Und es ist einfach in einem Motor, wenn ein Zahnrädchen einfach anders läuft, als es vorher gelaufen ist, das hat einfach einen Riesenimpact. Und ich glaube, viele Menschen überschätzen, was es braucht, also die Größe von Veränderungen, die es braucht, um so einen Dominoeffekt Lösung. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich den Menschen mitgebe. Manchmal braucht es wirklich gar nicht viel. Es braucht halt den ersten Schritt und der ist immer super beängstigend. Den ersten Schritt, den brauchst du und der muss nicht von deinem Partner kommen. Es ist total egal, von wem der kommt. Diese Hoffnung möchte ich eigentlich den Menschen geben, dass es wahrscheinlich viel weniger braucht, als die Menschen das gerade denken. Ein bisschen
Ja.
Mut und ein bisschen Vertrauen. Und wie Albert Einstein gesagt hat, du kannst nicht ein anderes Ergebnis erwarten, wenn du immer das Gleiche machst. Das ist einfach auch auf die Beziehungen einfach übertragen. Wenn man einfach nur Sachen anders macht, kriegst du ein anderes Ergebnis. Und jeden Tag hast du die Chance, einfach hunderte Dinge anders zu machen als gestern. Nutz die.
Super. Vielen Dank auch für den uplifting Ende. Teil, lieben Gruß ans andere Ende der Welt. Wir haben
So
uns
gern.
hoffentlich nicht
Danke
zum
dir,
letzten
Marvin.
Mal gesehen. Ich werde dich sonst weiterhin auf Instagram stalken, wie
Super
man das ja
gerne, da
heutzutage
freue ich mich.
macht, gell?
Ja.
Und wünsche dir und deiner Familie alles Gute, schöne Beziehungen und was es alles so braucht. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat das Interview genauso viel Spaß gemacht zum Hören, wie mir es gemacht hat, es aufzunehmen. Und wenn ihr Kontaktdaten und Jenny erreichen wollt, wir werden alles, was wichtig ist, in die Shownotes posten. Da könnt ihr dann alles finden, was ihr braucht, um mit ihr in Kontakt zu treten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, ciao.